Was heute alles von einem gefordert wird, man muss immer toll aussehen, man muss fit sein, man muss schön sein, man muss erfolgreich sein. Dann muss man aber auch noch eine tolle Mutter sein, eine tolle Liebhaberin sein. Ja, nein, aber was werde ich dann, wenn ich jetzt Theologie studiere? Dann werde ich ja Pfarrerin und das ist mir dann gleich irgendwie too much gewesen. Das Wichtigste sind uns Kinder und das ist die Familie. Und wenn ich das Gefühl hätte, das kommt ins Wanken oder da stimmt etwas nicht, oder, dann wäre für mich klar gewesen, dann höre ich gerade auf.
Willkommen in der Widmerei. In dem Podcast, wo wir uns Menschen widmen, ein bisschen persönlicher als sonst. Mein Name ist Dominik Widmer und ich treffe mich da mit Menschen, die mich interessieren und versuche herauszufinden, warum sie so geworden sind, wie sie sind. Es ist für mich ein gelungenes Gespräch, wenn ihr als Zuhörerinnen und Zuhörer irgendetwas mitnehmen könnt. Ein Gedanke, eine Erkenntnis, eine Emotion. Weil ich bin überzeugt, dass wenn wir uns zulassen, dass wir immer auch etwas lernen können. In dieser Folge Sandra Studer, Moderatorin und Sängerin und seit dem Frühling 2025 absoluter Liebling bei allen, die in irgendeiner Form den Eurovision Song Contest verfolgt haben. Sie hat den ESC in Basel moderiert, zusammen mit Hazel Brucker und Michelle Hunziker. Sandra Studer ist ein Traum in Erfüllung gegangen, dass sie den ESC moderieren durfte. Über den Traum haben wir geredet miteinander. Wir haben aber auch darüber geredet, wie es ist, älter zu werden in einer Branche, die in der Jugend glorifiziert wird. Und wir haben über die meistgestellte Frage geredet, wo sie ihrer Karriere immer wieder müssen beantworten, nämlich wie es ist, Karriere und Familie unter einen Hut zu bringen. Sandra Studer hat 4 Kinder. Eine Frage, die ich persönlich nicht so gerne stelle, weil sie zu vielen nur Frauen gestellt wird und ein bisschen zu einem alten Rollenbild gehört. Interessant ist dann aber, was Sandra für eine Haltung dazu hat und dass es eben doch wichtig ist, über die Care-Arbeit zu reden. Um all das geht es und ich wünsche euch ganz viel Spass bei dem Gespräch mit der Sandra Studer. Wie hast du dich aufgetankt über den Sommer?
Oh, vor allem mit Wärme. Ich bin ein Sommermensch, ich habe es gern warm. Ich friere wirklich gar nicht gern. Und für mich ist etwas vom Schönsten, am Morgen aufstehen und die Fenster aufmachen, den Vorhang aufziehen. Und es ist einfach sonnig und schön und warm und viel Licht. Also ich kann einfach gern Licht. Ich tanke so auf. Und sonst, also mit viel Liegen, Pflegern und so, war es nicht so unbedingt der Fall gewesen, weil wir sind meistens im Grossrudel und in der Grossfamilie in der Ferien. Und das heisst viel Kochen, Posten, organisieren. Aber ich liebe das. Ich finde das wunderschön. Also ich bin in Spanien gewesen.
Sandra, ich habe mega Freude, dass du da bist, dass wir miteinander die erste Folge aufzeichnen. Das bedeutet mir mega viel. Ich habe irgendwie auch nicht gedacht, dass du gerade sofort zusagst, weil du bist momentan die gefragteste Frau, die wir haben, neben der Karin Keller-Sutter.
Ah, oh, wirklich?
Okay. Wir sind ja gerade kürzlich zusammen auf der Bühne gestanden, habe
ja,
ich gesehen,
stimmt,
gelesen,
ja, stimmt.
Auch bei der AZ-Medien.
Genau. Sie tut mir ein bisschen leid im Moment, muss ich sagen. Also von dem her, ich bin froh, bin ich in einer anderen Position. Ich habe sie übrigens gefragt, wie sie schläft in den letzten paar Tagen. Und sie hat dann geantwortet, ja, sie schläft natürlich sehr, sehr schlecht in dieser Hitze. Wer schläft denn da schon gut? Sie hat sich sehr gut rausmanövriert. Das stimmt, ja, wir schlafen gerade beide nicht so gut im Moment.
Aber wegen der Hitze bei dir auch, oder wie?
Bei mir definitiv, ja. Und dann habe ich zwickt und zwackt noch dort. Ich bin ja noch ein bisschen umgekehrt beim ESC und meine Schulter tut gerade ein bisschen weh. Also die lässt mich gerade auch nicht so schlafen. Also, aber sonst geht es mir gut, also ich muss es da nicht klönen.
Nein, aber jetzt haben wir ganz viele verschiedene spannende Kapitel aufgeschlagen. Wir sind wirklich vor einer Woche miteinander auf der Bühne gestanden, du und Bundespräsidentin, du hast einen Anlass moderiert, ein grosses Jubiläum von einer grossen Genossenschaft, um nicht wieder Werbung zu machen. Und ich nehme an, wo du die Anfrage bekommen hast, ist das wahrscheinlich unter anderem ein Zeichen gestanden, als jetzt gerade die amerikanischen Zölle. Wann kommt der Moment, wo du als Moderatorin sagst, so, und das ist jetzt auch während dem Jubiläum das Thema, das ich muss mit der Bundespräsidentin besprechen, obwohl das eigentlich ja nicht viel zum Jubiläum passt und zum eigentlichen Anlass.
Ich habe natürlich von Anfang an gewusst, dass sie kommt, dass sie der grosse Stargast ist. Natürlich eine ehrenvolle Sache, wenn da ein hoher Besuch aus Bern kommt. Und habe natürlich, wie wir alle, das alles mitverfolgt, was da jetzt passiert ist in den letzten Wochen. Und ich habe mit ihr mitgefiebert, aber auch mit ihr mitgelitten. Ich finde, sie ist sehr fest dran gekommen, wie das gelaufen ist. Und ich habe natürlich schon gemerkt, uiuiui, das werden nicht einfach so ein paar Geplänkelfragen, die ich da stellen kann. Dazu ist noch gekommen, dass sie gewünscht hat, dass sie nicht eine Rede halten, so wie das normalerweise ein Bundesrat macht, sondern sie hat gesagt, sie will das in Gesprächsform machen. Und ich habe ihr dann gesagt, also als ich sie angesagt habe, gesagt, ich hoffe einfach, ich sei die angenehmere Gesprächspartnerin als gewisse Fakten, flexible Alleinunterhalterin übersehen. Und dann ist das schon mal sehr, sehr locker gewesen. Nein, es ist mir wichtig gewesen, ich kann noch ein bisschen hören, so wie du das ja da in deinem Podcast machst, ein bisschen Deep Talk und ein bisschen persönlich auch, wie man damit umgeht, wenn man so ein Bashing bekommt, wenn man so kritisiert wird, ob man dann eben noch schlafen kann, unter anderem. Da hat sie eine lustige Antwort gegeben dazu, aber sie hat dann auch wirklich sehr ehrlich gesagt, wie schwierig das ist, eben gerade in einer politischen Funktion, wo man sehr oft auch nicht ganz alles darf preisgeben und nicht darf sagen. Mhm. Und zum Teil auch Hauen bekommt für Sachen, wo man echt nichts dafür kann. Also das sind so interessante Momente gewesen. Aber ja, ich bin noch gespannt auf das Gespräch. Ich habe eben gemerkt, ich muss mich da ein bisschen mehr vorbereiten, als ich das geplant hatte. Aber das sind schlussendlich total spannende und tolle Momente in meinem Job und in meinem Beruf. Und das mache ich sehr gerne.
Aber das ist auch so eine Situation, wo du weißt, sie wird nicht alles können erzählen. Und trotzdem würde man gerne etwas bieten am Publikum. Wie spürst du so? Also wenn hakst nach, du als Moderatorin, wie du weißt, da kann ich vielleicht noch ein bisschen tiefer graben. Und wenn du sagst, ja nein, ich glaube, das ist jetzt wie eine Grenze erreicht.
Ja, ich glaube, Politiker sind natürlich sehr fest gefangen in ihrer sehr wohltemperierten Kommunikation. Sie sind alle sehr gut geschult. Sie wissen, wie sie etwas formulieren können, dass es nicht aneckt, dass sie gleich etwas gesagt haben und gleichzeitig eigentlich nicht gesagt haben. Und natürlich, wenn man sich dann das eine Minute lang angehört hat und sagt, ja, das ist mir jetzt aber ein bisschen zu abgefedert und ein bisschen zu wohltemperiert, dann fragt man natürlich nach. Ich glaube, man kann, also gerade auf einer Bühne, wo einem 600 Leute zuhören, wo die ganze Presse da ist, ist das natürlich auch nur begrenzt möglich, dass dann jemand wie eine Bundespräsidentin dann eine Schleuse öffnet und weiss ich, etwas sagt, wo gerade alle umhaut. Aber ich habe am Schluss von dem Gespräch das Gefühl gehabt, dass sehr viel Wohlwollen da war für sie aus dem Publikum und dass eigentlich die meisten Leute, wie gesagt, wie ich auch mit ihr ein Stück weit mitgelitten haben und vielleicht auch gefunden haben, dass sie ein bisschen sehr fest dran gekommen ist für Sachen, wo sie ja vielleicht auch nur zur Hälfte etwas kann.
Wie man jetzt auch lesen kann, oder? Das Zweite, was du gerade angesprochen hast, ist eben dein Unfall, den du hattest, wo man hätte können lesen und auch hören und sehen. Also man hat es nicht gesehen, aber du hast es erzählt, beim Donnerstagsjass, dass du blöd gehabt bist.
Ja, genau. Also das ist eben, ich nenne das gar nicht einen Unfall. Also ich bin einfach wirklich die Stege drauf gefallen. Wie mir das andere Mal auch schon passiert ist, ich habe erst nachher gemerkt, ja, ich bin ja ein Jahr vorher schon bei Sister Act einmal die Stege drauf gefallen. Also offensichtlich ist das ein bisschen mein Thema. Ich habe mich dann ein bisschen dumm aufgestützt, so wie man das macht, also damit nichts Schlimmeres passiert. Und dann hat es mir eins in die Schulter gehauen, gefedert. Und das ist ein bisschen meine Schwachstelle. Ich hatte schon mal 5 Jahre lang Schmerzen in den Schultern. Das ist dann Gott sei Dank irgendwann mal weg gewesen. Und dann triggerst du das durch so eine Bewegung halt wieder. Und jetzt ist es halt einfach dummerweise wieder da. Und das ist völlig auszuhalten, es ist überhaupt nicht schlimm. Die Nacht ist ein bisschen mühsam, weil ich halt nicht drauf liegen, das tut weh. Aber eben, ich bin auch schon in dem Moment, am ESC bin ich einfach nur froh gewesen, ist nichts Schlimmeres passiert, ich hätte mir ein Bein brechen oder Bänder reissen. Es war eben nicht an einer Probe, es war wirklich in der Sendung. Also von dem her bin ich einfach mega froh, ist nichts Schlimmeres passiert und das Adrenalin hat dann sowieso geholfen. Also ich habe gar keinen Schmerz empfunden im Moment. Ich habe gewusst, die Sendung geht jetzt weiter, ich muss an den nächsten Ort rennen. Das war ja der Grund gewesen. Ich bin ein bisschen zu schnell gelaufen. Es war so eine provisorische Stege gewesen und ich habe halt die Kreiben Stöckelschuhe angehabt und dann bin ich ausgerutscht. Genau, also eigentlich nicht der Rede wert, aber ich habe es dann halt in dem Donnerstagjass müssen erzählen, weil ich hätte auf den Hau den Lukas müssen schlagen und ich habe gesagt, das kann ich nicht machen, Leute. Und ja, wieso nicht? Ja, weil ich Schultern weh haben, ist es irgendwie rausgekommen. Und dann haben sie gesagt, ja, dann erzähl es doch gerade in der Sendung. Und ja, gut, es geht ja um den ESC, dann erzähle ich es halt so als Schmankerl. Aber eben, ich will dem echt nicht mehr Wichtigkeit geben, als es hat.
Weil du findest, es ist nicht gescheit, über solche Sachen immer wieder zu reden, weil es irgendwie so einen negativen Touch hat.
Nein, ich finde es ein bisschen peinlich. Also das ist ja, es gibt ja Leute, die so viel anderes, Wichtigeres, Schlimmeres, Verrückteres haben. Was soll ich da mit meinem kleinen Stürzli? Also, und wenn ich das jetzt hätte will, eine grosse Glocke hängen, hätte ich es dann gerade gemacht. Aber ich bin nicht so. Also ich finde das, finde ich blöd. Also es ist jetzt draußen und jetzt rede ich mit dir noch drüber und nachher ist dann gut.
Gut, also dann machen wir da einen Punkt. Aber Sandra, das macht dich ja auch aus. Und das ist, glaube ich, auch einer von deinen USPs, wenn man so will, reden. Also du bist für mich so extrem bodenständiges und bescheidenes mit so einem grossen Erfolg. Und ich finde es so spannend, oder? Wenn man denkt, du bist irgendwie früher bei meinen Eltern der absolute Liebling gewesen, weil sie in den 90er Jahren dich auftreten gesehen haben am ESC, am Eurovision, damals hat er noch anders geheißen.
Eurovision de la Chanson.
Genau.
Concours Eurovision de la Chanson.
1991 bist du der Fünfte geworden. Dann bist du bei meiner Generation einfach sehr bekannt, weil du einfach all die Shows moderiert hast, all die grossen Galas. Und jetzt kennen dich eben auch alle Jungen, oder?
Ja, die werden mich aber auch ganz schnell wieder vergessen. aber das ist lustig, genau. Und das sagt ja alles über den ESC aus. Das ist einfach wirklich ein Monstrum, ein Dinosaurier, was es schon so lange gibt. Und eben, ich bin da schon so lange dabei, zuerst als selber teilgenommen, dann jahrelang kommentiert, Schweizer Vorentscheidung moderiert, Punkte vergeben. Und jetzt eben quasi die Kirsche auf der Sahne tatsächlich, dass du mal dürfen, das internationale Finale moderieren, das ist also mega toll. Aber ja, das ist wirklich mein halbes Leben, wo mich der ESC begleitet.
Was hat sich verändert bei dir, seit du das moderiert hast?
Jetzt?
Ja.
Nichts. Was soll sich verändern?
Gar nichts.
Ich komme sehr viel Feedback über. Also eigentlich egal, wo ich angehe, die mich die Leute darauf ansprechen und haben Freude und sagen, es war so lässig gewesen und wir haben so Freude gehabt. An dem Made in Switzerland, wie ihr das gemacht habt, wie toll, dass die Schweiz sich so positiv hat können präsentieren. Also ich komme einfach wahnsinnig viel schönes, positives Feedback über. Aber mein Leben in dem Sinne hat sich nicht verändert, außer eben die Freude, die ich dann habe, wenn ich so etwas höre.
Ja, eben, aber das ist jetzt auch wieder mit deiner Bescheidenheit zu. Ich habe mir vorgestellt, dass du wahnsinnig viel einfach auch international jetzt eine Persönlichkeit bist, die man jetzt ja kennt, oder?
Also in ESC-Kreisen und so in Fankreisen, ja, das ist lässig. Da haben mir natürlich Leute aus, weiss ich wo, alles geschrieben und ich kenne ja so ein bisschen die Fan-Community, das ist ein glatter Haufen. Ich kenne die schon lange und das ist total lässig. Und der ist jetzt natürlich grösser geworden, der Kreis. Und da hast du natürlich Freude, die haben dich gern und die feiern dich. Aber tun wir mal das alles nicht überschätzen. Also schlussendlich, ich bin einfach eine Moderatorin in der Schweiz und in der Schweiz kennt man mich und hat cool gefunden, wie wir das gemacht haben, Hazel, Michelle und ich. Aber in den anderen Ländern haben sie ihre eigenen Moderatorinnen und Moderatoren und es ist nicht so, dass mir da jetzt aus allen Ländern angerufen wird und die mich alle engagieren wollen. Also wirklich, das wären total falsche Vorstellungen. Ich habe einfach wirklich sehr viele schöne Feedbacks bekommen aus dem Ausland und es hat auch die ein oder andere Anfrage gegeben oder so, aber es ist jetzt nichts, wo ich sage, ja, das wird jetzt mein Leben verändern.
Ja. Wann hast du gewusst, dass du die Aufgabe wirst übernehmen? Weil wo wir erfahren haben, live am Bildschirm, dass Nemo gewinnt und dass die Schweiz das übernimmt, ist dann schon losgegangen in allen Redaktionen, wer wird das moderieren? Und du bist an oberster Stelle immer gestanden bei jeder Diskussion. Man hat noch gesagt, der Roger Federer. Roger Federer. Aber Sandra Studer wird das sicher. Ist dir das auch so klar gewesen?
Nein, überhaupt nicht. Und das ist auch ganz vielen überhaupt nicht. Also es hat auch Namenslisten gegeben in der Presse, wo ich überhaupt nicht drauf gewesen bin. Also das ist schon nicht so. Viele Leute sagen mir, ja, ich habe genau gewusst, dass du das... Aber das ist wirklich nicht so klar gewesen. Es hat schon eine Liste mit diversen Namen draufgegeben. Man hätte sich auch für eine andere Kombi können entscheiden. Ich finde im Nachhinein sehr mutig, was man entschieden hat, dass man eine Hazel nimmt, wo man ja weiss, einen speziellen Humor, mich nimmt, wo, wie ich im Nachhinein erfahren habe, die älteste Moderatorin bin ever, die der ESC moderiert hat. Also eben ich lese ein älteres Gutschen. Von dem her, und dann die Kombi aber so gut funktioniert hat, das ist doch lässig. Eben, ja. Ich habe es recht mutig gefunden, dass man nicht nur auf bewährt und nicht nur auf allglatt gesetzt hat, sondern dass man wirklich gesagt hat, komm, ich wage etwas, wir machen es ein bisschen anders. Wo ich es erfahren habe, das ist deine Frage, ja. Wenn ich es erfahren
habe. Ja, wenn dir klar und bewusst worden ist, dass das...
Also ich habe mal zuerst nichts gesagt, ich habe natürlich gejubelt und gesagt, oh mein Gott, meine ganze Familie hat dann gesagt, Mama, vielleicht kannst du das machen. Ich sage, ja, jetzt beruhigt euch mal. Also schön wäre es. Ich habe mir das ja schon immer gewünscht. Ich habe immer gesagt in den Interviews, also was fehlt dir noch zum Moderieren? Ich habe immer gesagt, ja, der ESC, das grosse Finale. Aber es ist mir bewusst gewesen, dass das ganz viele Leute wollen. Und dann habe ich gesagt, also ich bin jetzt einfach mal ganz mucksmäuschen still. Ich sage überhaupt nichts. Und offenbar haben sich aber sehr viele Leute auch so ein bisschen aktiv geäussert. Wir würden das einfach auch gerne machen und so. Und wenn man mich gefragt hat, habe ich auch gesagt, ja, klar würde ich es gerne machen, aber ich weiss, dass ich nicht die Einzige bin. Und habe dann irgendwann schon erfahren, dass ich da intern auf einer Liste bin mit einigen anderen Leuten. Und dass wir dann ist mir so in so einer Art so einen Auswahlprozess anfangen zu machen und haben mit einem geredet und so. Und das war so ein mehrstufiges Ding gewesen.
Also wie eine Art des Casting?
Ja, ein Casting nicht. Also hast du nicht vor einer Kamera stehen und dann ein bisschen Good Evening Europe sagen oder so. Das nicht. Aber sie haben schon mit dir geredet und es ist dann auch ein bisschen ums Englisch gegangen. Wie wohl fühlt man sich im Englischen? Und warum willst du das machen? Was ist dein Beweggrund, was bringst du mit, außerdem, dass du einfach kannst, ein paar Sätze gerade aus der Kamera sagen. Also, und, ich glaube, sie haben von jedem ein bisschen spüren und ja, dann ist es zu dieser, finde ich, tolle Kombi mit der Hazel und dann im Finale noch mit der Michelle kommen.
Nein, es ist ja so. Wir sind alle, also ich kann nicht für alle reden, aber ich habe das einfach extrem toll gefunden und habe mich jetzt gerade gefragt, wenn du sagst, es ist ein Traum gewesen und du hast immer das eigentlich auch gedacht, das wäre so der Olymp. Was ist es? Was ist es, was dich so magisch fasziniert an dieser Arbeit?
Also der ESC, wie gesagt, ist einfach ein Herzensding für mich. Ich habe dort angefangen. Ich habe es als Kind immer geschaut. Mit der Familie, das hat einfach zum Jahresprogramm gehört. Wir haben damit so Tabellen gezeichnet und jeder hat seine Punkte geschrieben und wir haben einfach mitgefiebert und irgendwann einmal ist es Realität geworden, da könnte ich ja mal mitmachen und dann mit ein, zwei Jahren Vorlauf und dann bin ich tatsächlich da gewesen, also wirklich die Schweiz repräsentieren und dank dem ESC ist bei mir echt alles losgegangen, was nachher gekommen ist. Ich wäre sehr wahrscheinlich nicht beim Fernsehen gelandet, wenn ich nicht beim ESC gesungen hätte. Also von dem her habe ich dem ESC immer eine wahnsinnige Dankbarkeit entgegengebracht und habe ihm irgendwie bin ihm immer treu geblieben, also so als Fan. Und wo das dann möglich geworden ist. Also ich habe es oft gesagt, das klingt blöd, aber es hat sich ein Kreis geschlossen. Ich habe etwas können abschliessen. Ich habe wirklich so noch das oberste Tüpfchen dürfen machen. Und für das bin ich mega, mega dankbar.
Aber gleich vielleicht nochmal, weißt du, was ist es so der Kern, der Essenz von der Moderation von so einer grossen, grossen Show? Und du bist ein Profi dort, du hast immer die grossen,
grossen. Sorry. Jetzt hast du gerade, ich bin Profi und hau gerade das Mikrofon gleichzeitig, sorry.
In die grossen Galas in der Schweiz, immer wenn die grossen Galas moderiert haben, dürfen werden, haben wir dich auf die Bühne gestellt, beziehungsweise, das klingt jetzt so, du hast dir das erarbeitet, verstehe mich ja nicht falsch, aber was ist es, was dich dort fasziniert an diesen Gross-Events, um quasi das Ganze als Dirigentin koordinieren und den roten Faden ziehen und den Ablauf eigentlich quasi zu verantworten? Also, mit allen, die im Hintergrund sind.
Es ist nicht die Grösse, die mich fasziniert, glaube ich. Aber ich bin schon, also ich bin eine Shownudel. Also ich bin so als Kind gross geworden mit diesen deutschen Fernsehformaten, diesen grossen vom Rudi Carrell am laufenden Band und Musik ist Trumpf und was da alles gegeben hat. Also wo der Moderator singend die Showtreppen runtergekommen ist. Und das ist in meinem Kopf hinein gewesen. Ich dachte, oh, das, wie lässig ist das so. Mehr so der Moderator auch noch als Entertainer gewesen. Also nicht, wo eben nicht nur moderiert hat, sondern eben auch noch Sketches gespielt hat, wo gesungen hat, wo getanzt hat. Und das ist so ein bisschen das, was mir gefallen hat. Aber ich habe wirklich nie mir vorgestellt, dass ich das einmal würde sein oder das würde wählen. Also ich habe bis zum ESC keine Sekunde gedacht, dass ich beim Fernsehen lande. Wirklich nicht. Ich habe das nie auf dem Radar gehabt. Aber im Nachhinein weiss ich, woher die Prägung kommt, weil ich die Sendungen so gerne geschaut habe. Also ich habe gerne Show. Ich liebe es, wenn Musik ist, wenn Tanz ist, wenn Unterhaltung ist, wenn so ein Kessel buntes oder so einfach alles ein bisschen gemixt ist. Und habe dann halt gemerkt in den 90er Jahren, ich bin ein bisschen zu spät auf die Welt gekommen, weil das war gerade die Zeit gewesen, wo dann die Shows eigentlich schon ein bisschen nicht mehr in Mode gewesen sind. Man hat sie einfach ein bisschen setzen. Man hat gesagt, das ist eine Ära, die vorbei ist. Und ich habe gerade noch so den letzten Zwack habe ich dann noch ein bisschen verwischt. Ich habe dann noch meine eigene Fernsehsendung mit Musik, mit Live-Musik, wo wirklich die Künstler alle live auftreten sind. Was eigentlich längst schon allen egal war, da hat man einfach ein Playback laufen lassen und hat dazu gesungen. Und ich habe das so schade gefunden. Ich dachte, nein, es muss doch live sein. Ein bisschen naiv damals vielleicht noch. Also das war das eine, das Showige, das Grosse. Ich fühle mich wohl auf einer Showbühne. Ich habe keine Angst vor vielen Leuten. Ich fühle mich total wohl.
Nie gehabt.
Doch. Also ich bin ja da auch reingewachsen. Am Anfang natürlich bin ich mir schier gestorben, um das zu machen. Und heute weniger. Eine grosse Menge Leute macht mir nichts. Aber nochmal, es ist eigentlich nicht gross. Ich kann genauso gerne ein ganz kleines Format mit ganz wenigen Leuten. Lustigerweise bin ich sogar fast nervöser, wenn ich jetzt zum Beispiel im Theater Rigiblick auftrete und an meinen Mani-Matter-Abend mache, jetzt schon fast seit 10 Jahren. Dort hocken 200 Leute drin und da bin ich nervöser, als wenn ich eine Sendung machen muss, wo ich weiss, da schauen jetzt irgendwie 400'000 Leute zu oder so. Da gibt es keine Gesetzmäßigkeit. Aber ich finde beides gleich schön.
Wieso bist du dort so ruhig und gelassen, wenn es so eben ein Millionenpublikum dort ist?
Vielleicht ist es, weil das Publikum etwas Abstraktes hat, wenn es hinter der Kamera ist. Also wenn du gar nicht weißt, die sind gar nicht da. Also du schaust zwar in ihre Richtung, du schaust in die Kamera, du schaust sie eigentlich an, aber du stellst sie dir nicht vor. Also ich lebe von den Leuten, die rund um mich herum sind. Und die 200 Leute in diesem kleinen Theater Rigiblick, denen ihre Energie spüre ich so fest. Ich sehe denen zum Teil, wenn einmal das Licht drauf geht, sehe ich denen in die Augen. Ich sehe, ob ein Herr gerade irgendwie auf sein Handy schaut oder wer ein weisses Hemd hat. Also man sieht so viel mehr, man ist so viel mehr abgelenkt als in einem grossen Setting, wo du viel mehr einfach mit dir selber beschäftigt bist. Mhm. Vielleicht ist es das, ich weiss nicht.
Und was muss man für Eigenschaften mitbringen, um so etwas souverän über die Bühne zu bringen?
Eine grosse Sendung, meinst
du? Ja. Ja, einfach das so tragen. Das muss ja das tragen. Es steht und fällt mit dieser Moderation bei ganz vielen Sendungen.
Ah, weißt du, das ist so etwas, wo ich gar nicht gerne selber darüber nachdenke. Das sollen andere sagen, wieso ich das im besten Fall gut machen. Ich habe gar keine Lust, über das nachzudenken oder das auszuformulieren. Ich habe das Gefühl gehabt, wenn ich anfange zu fest überlegen, was muss ich machen und was kommt gut an, dann kommt es nicht gut. Ich habe immer probiert, mich selber zu bleiben, möglichst. Also man ist nie 1:1 sich selber. Natürlich bist du in dem Moment eine öffentliche Person und spielst eine Mini-Mini-Rolle, aber ich habe immer gewusst, die darf nicht zu weit weg von mir selber sein, weil sonst wird es gefährlich, sonst gehe ich auf Glattis. Ich muss wirklich immer können, wenn etwas ist, muss immer noch Sandra können sein und als Sandra können reagieren. Also das ist immer wichtig gewesen. Und vielleicht ist das auch mit dem Grund, dass ich das so lange machen konnte. Aber wieso das gut ist oder wieso eine Ausstrahlung stimmt oder wieso man jemanden gerne hat, das will ich nicht analysieren. Das sollen echt andere machen, wenn sie es interessiert.
Ja, mich hat's überrascht, als ich das gelesen habe, beziehungsweise ich habe dich gefragt, wo ich rasch ein bisschen zurückrecherchiert habe, wie du eben so in den 90er Jahren, ja, glaube ich, dreimal bei der Schweizer Vorausscheidung dabei gewesen bist. Einmal als Background-Sängerin und einmal schon unter deinem Künstlerinnennamen Sandra Simon. Und beim ersten Mal bist du, glaube ich, Letzte geworden. Mhm. Allerletzte.
Zehnterste.
Und dann sagt die Sandra von damals, so, und jetzt zeige ich es aber allen und mach nochmal mit. Oder wie ist das genau abgelaufen?
Ja, ich bin mit dem letzten Platz heimgegangen und der Renato Mascetti damals, es ist ein Komponist gewesen, der mir das Lied geschrieben hat wirklich gerade irgendwie zwei Tage später angeliefert und gesagt, Sandra, das lassen wir doch nicht auf uns hocken, oder? Wir gehen dich nochmal. Und ich habe dann gesagt, gib mir einen Moment Zeit, um darüber zu schlafen, ich bin nicht so sicher. Und ich habe dann ganz viele Leute gehabt, die gesagt, nein, also das musst du jetzt wirklich nicht nochmal, und das ist ja das Hinterletzte. Und gesagt, nein. Und dann habe ich aber gemerkt, so, hä, wieso denn nicht? Also es ist doch ein Game. Ich habe es als Game gesehen, als Sport. Das ist, wenn du irgendwie Sport machst und dann bist du halt die Letzte. Ist doch gleich. Wenn du das, was du machst, gern machst, dann gehst du doch nochmal. Und dann habe ich gefunden, mal komm, wenn wir einen guten Song haben, dann bin ich dabei. Das finde ich lässig. Und darum sind wir nochmal gegangen. Und schau, ich nehme das immer, wenn ich mit jungen Leuten rede, immer als Beispiel, wenn man umgeht. Und ich meine, das ist ja schon ein bisschen Schmach gewesen. Also ganz ehrlich gesagt, das hat mich zum Glück ja, das hat mich niemand gekannt, außer meinem Umfeld. Aber es war ja schon ein bisschen peinlich gewesen. Also wirklich, ich habe es aber auch verstanden. Ich habe null Erfahrung gehabt mit vor Leuten anstehen und singen. Also ich bin wirklich ein totales Greenhorn gewesen. Aber ich habe gefunden, ich habe doch gar nichts verlieren, wenn ich jetzt nochmal gehe. Und ich sage das den jungen Leuten immer, auch wenn ihr umgeht, auch wenn ihr euch die Nase anschlönt, steht auf und macht einfach nochmal. Das darf man doch in dem Alter. Das ist doch super. Also mir hat jeder Rückschlag, den ich hatte, hat mir immer etwas gebracht. Also das ist auch eine Floskel, das sagt jeder. Aber es ist eben wahr. Es ist wirklich wahr. Und ja, nicht den Kopf einziehen und ja, nicht das Gefühl haben, das darf man nicht oder das ist eben peinlich und ui, nein. Nein, das gehört dazu. Ist doch langweilig, wenn man im Rucksack nur die positiven Sachen drin hat, nur den Erfolg drin hat. Also das, was dich stählt und was dich interessant macht, das sind die Kerben, das sind deine kleinen Erbel, die du hast.
Du hast keine Angst vor dem Schmerz, in dem Fall. Nein. Also es ist wie so, oder das gab mir jetzt ein Lichtchen auf, wenn du sagst, du hast das als Spiel angeschaut, das war ein Wettbewerb gewesen. Es, natürlich, das jetzt ganz per se ein Wettbewerb gewesen, aber schlussendlich hat das sehr viel mit dem Selbstwert zu tun, dass man einfach sagt, so, und ich probiere jetzt das nochmal aus und das Scheitern gehört irgendwie zum Leben.
Ja, und vielleicht, also wenn wir jetzt da noch ein bisschen tiefer gehen wollen, wäre es vielleicht anders gewesen, wenn es zum Beispiel meine eigene Musik gewesen wäre, wenn ich jetzt etwas selber komponiert hätte, wenn es noch viel mehr Sandra gewesen wäre und dann wirst du so abbäscht. Das ist vielleicht, wäre dann noch schlimmer gewesen. Aber das Lied ist nicht meins gewesen. Ich bin die Interpretin gewesen und wir sind so wie ein Team gewesen durch das. Also ich habe das Gefühl gehabt, ich interpretiere das Lied, aber wir treten da miteinander an, also auch der Komponist und ich. Und vielleicht wäre es dann schlimmer gewesen, wenn du sagst, hey, ich lege da wirklich meine Seele aufs Tablett, das bin total ich und ich werde abgelehnt vom Publikum dann zweimal. Vielleicht wäre es dann anders.
Hm. Ich möchte kurz bei mir jetzt bleiben. Was ist so das, was sich komplett verändert hat seit den 90er Jahren? Also, ich habe irgendwie gelesen, das Kleid, das du damals getragen hast, bist du mit deiner Mami im Jelmoli einkaufen. Mhm. Und heute wäre das wahrscheinlich nicht wirklich vorstellbar, weil es den Jelmoli nicht mehr gibt.
Unter anderem wegen dem. Aber es gibt natürlich heute die Styling-Berater, die einem da begleiten. Also das würde man nicht mehr einem Zufall überlassen, was so jemand anhat. Also heute ist alles durchgedacht, durchgestylt, durchdesignt, den ganzen Auftritt. Das hat sich natürlich wahnsinnig professionalisiert seither. Kann man nicht mehr vergleichen. Also das ist sicher etwas, was anders geworden ist jetzt für Künstlerinnen und Künstler. Das Ganze an sich ist einfach unendlich viel grösser geworden. Und mit der Grösse, wenn das auf allen Dimensionen so ist, dann wird das wirklich einfach zu einem unglaublich grossen Spektakel mit wahnsinnig viel Technologie. Ich finde, der ESC ist seit Jahren für jemanden, der Fernsehtechnik interessiert ist, einfach eine unglaubliche Spielweise. Also ich staune so, was dort gezeigt wird. Das ist eigentlich immer der Anlass im Jahr, wo du siehst, wo man so fernsehtechnisch steht im Moment. Da wird dir einfach wirklich gezeigt, was gerade möglich ist. Und das ist das Jahr, auf das habe ich mich eigentlich am meisten gefreut jetzt am ESC das Jahr, um das mal von Nähem zu sehen, was die alle alles machen. Das sind wirklich Top-Profis, unglaubliche Leute, die da aus ganzen mainly Europa zusammenkommen, die wirklich wissen, von was sie reden und was sie machen. Also sei das jetzt die LED-Bespielungen, das Licht, der Ton, Pyrotechnik. Also es ist unglaublich, was da abgeht.
Und wie gehen wir denn um, eben, wenn man als Moderatorin-Team irgendwie all die Cues muss können und wissen, wie, wo, was? Hast du da nonstop Leute im Ohr, die dir Sachen sagen? Oder muss man das einfach auswendig wissen?
Nö, das ist relativ simpel. Also wichtig zu wissen ist, wir sind eigentlich extrem unwichtig in dem ganzen Spiel. Es ist so. Also wir sind einfach wirklich am Schluss noch dazugekommen und also das muss dann einfach laufen. Also du hast dann nicht ein bisschen ausprobieren. Und könnte ich es mal so sagen? Und könnte ich vielleicht mal... Nein, vergiss es. Also du hast wirklich die Zeit, die da war für die Probe, die hat Technik gebraucht. Und das ist auch völlig klar, wenn du siehst, was dort abgeht. Also alle die, wir haben ja jede Sendung viermal müssen durchspielen und das sind keine Proben gewesen, wo du hast können abbrechen und sagen, oh Moment, wir machen es mal. Vergiss es. Wirklich viermal hat die Show 1:1 müssen funktionieren, weil das sind Abläufe, höchst komplizierte Abläufe, Umbauten, tonnenweise Props, wo auf Bühne mit Requisiten, die auf Bühne müssen und das alles in 50 Sekunden. Also die Abläufe hat man probiert, vor allem für das und nicht damit die Moderatorin kann sagen, also darf ich es noch mal ein bisschen anders sagen? Also wirklich nicht, sondern wir haben einfach dann müssen funktionieren.
Und hat das funktioniert?
Beziehungsweise... Ja.
Wie gut vorbereitet bist du, bevor es eben dann auf die erste Probe losgeht?
Ja, also wir sind sehr vorbereitet gewesen. Also ich habe ja vor allem intensiv mit der Hazel zusammengearbeitet, weil wir schon das Halbfinale zusammen gemacht haben. Und wir sind sehr vorbereitet gewesen. Wir haben wirklich eine extrem intensive Zeit zusammen gehabt. Aber im Moment, wo dann die Shows losgegangen sind, haben wir dann gemerkt, aha, jetzt wissen wir, warum alle gesagt haben und uns gewarnt haben, dass die letzte Woche, die Showwoche, extrem intensiv wird, weil dort nochmal so viel umgestellt wird. Also nach dem ersten Durchlauf merken, oh nein, das müssen wir anders machen, das funktioniert so nicht. Dann hast du am Nachmittag eine Show, am Abend eine Show, nach der Show gibt es eine kurze Sitzung, dann gehst du ins Hotel und weißt, du schlafst jetzt etwa 4 Stunden, weil während der Zeit, wo du schlafst, tun sie in der Halle den Ablauf nochmal neu schreiben, die Moderationen anpassen, dann stehst du morgen um 7 Uhr, schaust die Moderationen mal an, sagst, okay, was ist alles ein bisschen anders. Und dann gehst du schon wieder in die Halle und machst gerade die nächste Show. Also du kannst nicht dann sagen, ja, jetzt chillen mal ein bisschen auf dem Sofa und lese mal die Moderation ein bisschen in Ruhe durch und fühle mich ein bisschen verinnerlichen. Also hast du gar keine Zeit gehabt. Das hat wirklich ach, einfach bah, 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 so müssen gehen. Aber das Gute an dem ist, du hast, also mir ist es einmal so gegangen, du hast gar keine Zeit gehabt, um nervös werden. Du hast wirklich, es hat keinen Platz gehabt, also dass ich mich hätte können, wie fühle ich mich jetzt gerade oder ist mir das jetzt gerade alles ein bisschen zu viel oder so. Vergiss es. Also, du hast einfach gewusst, hey, ich fahre jetzt auf dem Rollercoaster und der macht jetzt einfach 27 Loopings und ich muss einfach schauen, dass ich in dem Wägeli drin bleibe und dass alles gut geht. Also so hat sich das ein bisschen angefühlt. Das tönt jetzt ein bisschen gestört und man kann es gar nicht so nachvollziehen, wenn man nicht drin war. Aber die, wo die Wahnsinnsreise mit uns erlebt haben, die wüssten jetzt, von was ich rede.
Und wie geht deine Eigenschaft vom Perfektionismus damit um? Du hast mal in einem Interview gesagt, du hast eine perfektionistische Ader. Das heisst, es muss ja eigentlich alles, also es soll alles eigentlich wirklich korrekt sein.
Also das hilft sicher, weil du dann, du bist bereit, die extra Miles zu gehen. Also du sagst dann halt nicht, es ist mir zu viel oder ich muss jetzt 6 Stunden schlafen, sondern sagst ja okay, ja, dann schlafe ich ja nur 3,5 Stunden, aber ich brauche die Zeit, um das jetzt nochmal anzuschauen. Also da hilft der Perfektionismus und ein bisschen im Weg ist er einem dann sicher schon, weil du musst immer ein bisschen dagegen kämpfen, eben alles perfekt zu machen, weil es geht eigentlich gar nicht. Also das sind so, ja, das ist jetzt noch ein bisschen zweischneidig in dem Moment.
Ich möchte gerne kurz zurückgehen, Sandra. Was bisher geschah, würde man mit Netflix sagen. Wie bist du aufgewachsen? Du bist im Zollikerberg aufgewachsen, im Kanton Zürich. Deine Mami ist aus Spanien aufgewachsen, dein Papi aus der Schweiz. Ja. Was war das für ein Familienhaus, gewesen, wo du dann aufgewachsen bist?
Also selbst ich würde mir sagen, gut bürgerlich und ich bin sehr aufgehoben aufgewachsen. Ja, die Mami kommt von Barcelona, Papa aus Oberglatt. Das ist natürlich ja, eine exotische Mischung gewesen, schon immer. Also ich habe halt immer wirklich sehr stark das spanische Element bei mir daheim. Auf der anderen Seite bin ich da in der Schweiz aufgewachsen und habe sehr behütete Kindheit gehabt. Ich bin ein Waldkind gewesen. Ich bin neben dem Wald aufgewachsen. Ich habe gefühlt also meine Kindheit verrussen verbracht und ganz viel im Wald gespielt. So viel, wie man es, also heute denke ich auch, heute würde man Kind gar nicht mehr so lange einfach so in den Wald lassen. Ich glaube, also, unsere Mütter haben damit gar nicht gewusst, wo wir stecken, stundenlang,
tagelang. Es wird schon lange eingedunkelt.
Ja, ja, und man hat sich da nicht so viel Gedanken gemacht. Also ist es gerade lustig im Zusammenhang mit dem 100-jährigen Geburtstag von dem Orange M, von dem wir vorher darüber geredet haben, habe ich auch erzählt, dass ich bin 1969 geboren und ich weiss, dass damals die Mamas mit Kinderwägeli zu dem Migros gelaufen sind und ihre Kinderwägen vor dem Migros parkiert haben mit den Babys drin und dann friedlich sind gepostet. Das Kind drin gelassen haben. Stell dir mal vor, das macht man heute ja nicht einmal mehr, glaube mit den Hunden. Ich bin, dass man sie draussen lässt. Also das ist alles noch möglich gewesen. Es ist einfach echt eine andere Welt. Ich mag mich ja an das nicht erinnern, das hat man mir erzählt, aber ja, es ist eine andere Welt gewesen. Und ich bin einfach durch das sehr frei aufgewachsen. Ich habe wirklich, wie gesagt, gefühlt meine Kindheit von draussen verbracht.
Eben, deine Eltern haben dich machen lassen und ihr habt irgendwie, hast du Geschwister?
2 Schwestern.
Du hast 2 Schwestern? Mhm. Ah, spannend. Du bist die?
Die Jüngste.
Die Jüngste. Ja. Wie hat dich das geprägt?
Das hat mich schon geprägt. Ich bin wirklich so mit Abstand das Nesthäkchen. Meine, das ist eine lustige Geschichte. Meine Mama hat, also wo meine Eltern zwei Töchter hatten, haben sie gefragt, ob meine Grosstante aus Barcelona, also so die ledige, quasi die Schwester von meiner Grossmutter, die ledige Tante, ob sie nicht in die Schweiz kommen wollte, zu meiner Mutter, um mir auch ein bisschen helfen und da hat sie ein gutes Leben und so. Und dann hat meine Grosstante, meine Tiete, hat sie geheißen, hat sie gesagt, ja, ich komme schon, aber also zwei Mütter für zwei Kinder, das geht nicht, also müsst ihr nochmal ein Kind machen. Und darum gibt es mich. Darum, ehrlich, also das ist kein Witz. Dann haben meine Eltern gefunden, ja gut, okay, dann haben wir halt noch ein drittes Kind. Und dann bin ich gekommen, mit eben 7 Jahren Abstand zu meiner nächsten Schwester, sie sind 7 und 10 Jahre älter. Und durch das ist meine Tiete, das ist eigentlich so meine zweite Mama gewesen. Ganz, ganz etwas wichtiger in meinem Leben.
Und du bist in dem Fall sehr behütet aufgewachsen und ein bisschen verwöhnt, wenn man so...
Ja, ich bin natürlich. Ich
also verwöhnt als im Positiven?
Genau, als Kleinste wird man verwöhnt. Ich bin aber auch ein bisschen Einzelkind gewesen natürlich, weil meine Schwestern so viel älter gewesen sind, dass sie sehr viel Lebensrealität mit mir dann nicht geteilt haben, weil sie so in einem anderen... ein anderes Stadium vom Leben gewesen sind. Das ist dann erst später gekommen, wo ich dann so 15, 16 war, wo wir dann ganz nahe geworden sind. Also wir sind heute wirklich sehr, sehr nahe.
Du hast in dieser Zeit von Ballett tanzen, du hast Klavierunterricht davon genommen. Und dann hätte alles ganz anders können rauskommen. Du hast dich sehr für Theologie interessiert.
Ja, das stimmt. Ja, das hat mich schon immer fasziniert. Ich glaube, das war so in der Zeit, in der ich dann Konf gemacht habe. Habe ich ein sehr intensives Jahr mit einer Pfarrerin. Ich glaube, das hat noch viel ausgemacht, dass das auch eine Frau war, die uns da unterrichtet hat. Und ja, ich habe das Gefühl gehabt, auf diesem Weg sind mir so viele Fragen begegnet, die mich total abgeholt haben und die mich extrem interessiert haben. Und dann ich wollte nachgehen. Und ich habe wie so gemerkt, okay, die gehen mir jetzt halt einfach im Zusammenhang mit der Theologie auch auf. Und dann haben ja nur noch so 2 Jahre gefehlt, wo ich dann Matur gemacht habe. Und dann bin ich tatsächlich mal im theologischen Seminar ein bisschen schauen, ob mir das auch könnte gefallen. Und habe dann aber gemerkt, nein. Also es ist schwierig, ohne dass man jemanden beleidigt, aber das hat mir jetzt zu viel Birkenstöcke und zu viel so irgendwie einfach so der ganze Groove, der da war, habe gefunden, nein, das bin gleich irgendwie nicht ich. Und dann habe ich auch überlegt, ja nein, aber was werde ich dann, wenn ich jetzt Theologie studiere? Dann werde ich ja Pfarrerin und das ist mir dann gleich irgendwie too much gewesen, das habe ich mir nicht vorstellen können. Aber es ist nach wie vor bis heute eigentlich das Studium, wo mich nur vom Studium her am meisten würde ich interessieren. Es beinhaltet einfach alles. Sprachen, die ich liebe, Geschichte, Ethik, Glaubensfragen, finde ich wahnsinnig spannend, viel Psychologie. Also ich würde es nach wie vor eigentlich inhaltlich sehr gerne machen.
Und wie tut dich Theologie im heutigen Leben beschäftigen?
Theologie als Wissenschaft überhaupt nicht.
Ja.
Ehrlich gesagt, ich beschäftige mich mit vielen Fragen, die das Leben aufwirft. Also wenn du 4 Kinder hast, dann gibt es auch jeden Tag solche Fragen und du probierst sie mit den Kindern zu beantworten. Aber mit Theologie in dem Sinn hat das nicht viel zu tun.
Du hast dann Germanistik studiert und in dieser Zeit auch eben beim ESC mitgemacht und auch dein Studium dann irgendwann schon nagelgehängt gefunden hast. Eigentlich ist der Weg ein anderer.
Ja, ich habe schon die Hälfte von der Litzarbeit in der Schublade gehabt. Also ich bin eigentlich relativ nah am Ende gewesen. Ich hätte müssen die Litzarbeit noch beenden und noch Prüfungen machen. Aber ich hatte damals schon die Reisesendung am Fernsehen, die Primetime-Sendung, der Traumziel hat die damals geheissen. Mhm. Und ich habe 7 Sendungen pro Jahr gemacht und damals ist mir noch 2 bis 3 Wochen gereist pro Sendung. Dann habe ich noch immer die Live-Sendung gehabt zwischendurch. Das war eine Live-Sendung mit Einspieler gewesen. Und ich bin einfach zu viel weg gewesen. Ich bin einfach zu viel unterwegs gewesen und habe wie gemerkt, ich habe zwar die Uni immer noch, solange es gegangen ist, noch besucht, aber ich habe einfach gemerkt, ich hänge ab, also auch im Kopf. Und ich glaube, es ist dann sehr willkommene Ausrede gewesen, zum sagen, ja, also ich kann ja im Fernsehen nicht sagen, läutet mir in 1,5 Jahr wieder an, wenn ich dann da mein Litz gemacht habe, sondern ich habe gewusst, ja, ey, du musst jetzt die Chance jetzt packen, sonst ist die nachher nicht mehr da. Und dann eben, wie gesagt, eine willkommene Entschuldigung, um das Studium an den Nagel hängen.
Also, hast du es nie bereut?
Es hat einen Moment gegeben, wo ich schon gefunden habe, Mist, das hat so wenig gefehlt und irgendwie ist es gleich ein bisschen doof. Immer wenn ich meine Biografie muss angeben muss, dann weiss ich nicht, wie ich schreiben soll. Weil ich finde irgendwie, also ich will es ja irgendwie schon sagen, ich habe echt 10 Semester studiert. Ich habe wirklich sehr viel geschafft dafür. Und dann denke ich, wenn ich das jetzt einfach gar nicht sage, finde ich, irgendwie fehlt auch ein Teil von meinem Leben in dieser Bio. Aber ich kann ja nicht schreiben, hat Germanistik und Musikwissenschaft studiert. Das tönt nach Abschluss. Und dann, das kann ich irgendwie auch nicht. Ich weiss nie, wie ich mich um das herumdrucken soll. Und ja, also,
was schreibst du denn
eigentlich? Was schreibe ich? Also wenn es ein bisschen Platz hat, dann sage ich tatsächlich, ich habe Germanistik und Musikwissenschaft studiert und habe es aber kurz vor Schluss geschmissen. Also das sage ich dann schon. Oder manchmal sage ich, ich habe 10 Semester studiert. Das ist ja nicht gelogen. Aber also ich mache mir jetzt nicht so viele Gedanken über das. Aber tatsächlich, es hat einen Moment gegeben, wo ich gefunden habe, es wäre schon schön, ich könnte den Satz vollständig lassen in meiner Biografie.
Ja, aber wenn man so kurz muss aufschreiben, wie zum Beispiel bei einem Einreiseformular, was schreibst du dort?
Also das ist mir jetzt noch nie begegnet. Also, da heisst es damit, ihr letzter abgeschlossener irgendwie. Dann muss ich immer sagen, oh nein, das ist ja nur Matur. Also nur das war einfach Matur gewesen, genau. Ich habe ja nachher nichts mehr fertig, nichts mehr zustande gebracht, das ist wahr.
Ja, also. Du hast vorhin gesagt, eben 4 Kinder. Und du hast den Haselbrucker gesagt, wo ja mittlerweile eine schöne Freundschaft entstanden ist, das haben wir ja relativ öffentlich bekannt gemacht. Das ist irgendwie toll, wenn ihr auch so harmoniert habt. Das ist, glaube ich, auch eines der Erfolgsrezepte, wieso das Duo so gut funktioniert hat. Dann hast du gesagt, ein Ehe-Tipp sei einfach immer mal wieder ein Kind machen. Ist das für dich immer schon klar gewesen, dass du auch so eine Grossfamilie willst?
Ja, dass ich mehr als 2 Kinder will, das habe ich immer wie gewusst, also wenn es geht. Ich finde, Kinder haben ist etwas, wo nicht selbstverständlich ist, dass man es einfach kann haben. Kann auch Schwierigkeiten geben, aber wenn es jetzt einfach so geht, dann habe ich mir immer vorgestellt, ja, also 2 Kinder ist mir immer ein bisschen zu quadratisch und zu bequem und zu einfach gewesen. Ich habe gefunden, ja, also, das geht so alles auf das, und ich habe einfach gerne ein bisschen Chaos im Leben und habe gefunden, dass ein drittes Kind muss schon. Und dann bin ich ja auch aus einer Familie, wo 3 Kinder gewesen sind, also ist das wie so ein bisschen vorprogrammiert gewesen. Und das vierte ist uns dann tatsächlich reingeschneit, das muss ich sagen, das haben wir nicht ganz so geplant gehabt, aber es ist Beste, was können passieren. Also ich bin so glücklich, dass sie auch noch gekommen ist und sie hat unsere Familie komplett gemacht. Also ich, wenn ich mit dem Wissen von heute, hätte ich sie bestellt.
Schön. Du hast in verschiedenen Interviews, und das habe ich jetzt so in den letzten paar Tagen, wo ich mich auch so ein mit deinem Leben auch noch mal befasst habe, so ein bisschen gesehen, du hast in verschiedenen Interviews bestimmt wieder auf das angesprochen worden. Wie schaffst du das Spagat zwischen Beruf und Familie? Und du hast auch mal in einem Interview gesagt, einer von deinen Hauptberufen ist die Organisation von so einer Grossfamilie. Ich werde die Frage nicht stellen, weil ich irgendwie finde, ich finde sie völlig überholt. Genau die Spagatfrage. Ich habe irgendwie das Gefühl, das werden mehr Frauen als Männer gefragt. Ist das etwas gewesen, wo dich so in diesen Interviews am meisten genervt hat? Oder hast du gefunden, es gehört dazu, über das zu reden und es gehört dazu, diese Fragen auch zu beantworten?
Ich habe es verstanden, dass man mich das gefragt hat, weil ich kenne ja die andere Seite auch. Ich mache ja auch Interviews und ich hätte mir das sehr wahrscheinlich auch gern als Frage gestellt. Und ich kann es dann eigentlich auch immer gern beantwortet, weil ich mich da ein bisschen in einer Mission gefühlt habe und das Gefühl kann ich rede auch für die Frauen und ich erkämpfe da auch ein bisschen die Aufmerksamkeit für Frauen oder auch Motivation, dass man eben viele Sachen kann vereinen und dass man kann ein bisschen als Beispiel dastehen, obwohl es mir sehr bewusst ist, dass also jede Familie, jedes Paar, jedes Familienkonstrukt ist eigen und ist ein wirklich ein kleines eigenes Universum und man kann nicht einfach etwas, irgendeinen Ratschlag über alles drüber stülpen und das Gefühl, das funktioniert bei allen gleich. Ich glaube wirklich, alle müssen sich ein bisschen eigen organisieren, aber ich glaube, es gibt ganz viele Möglichkeiten, dass man kann Beruf und Familie vereinen kann. Aber was ganz, ganz wichtig ist, denke ich, ist, dass man ein Team ist, dass man das zusammen macht. Also das war immer ein meine Botschaft gewesen. Es geht nicht alleine. Also man muss es wirklich miteinander wählen und machen. Und ich habe das jetzt am Anfang in unserer Beziehung auch ein bisschen einfordern. Also ich glaube, für meinen Mann ist das, er hat sich das vielleicht gar nicht so überlegt gehabt. Aha, wie ist denn das? Er hat immer auch eine Grossfamilie will, aber was denn das bedeutet, wenn dann die Frau auch gehen arbeiten, dann sagt, aha, okay, ja gut, dann ist ja meine Rolle auch ein bisschen andere. Also da hat es viel Diskussionen braucht und viel miteinander auch Werte definieren und aushandeln und immer wieder neu aushandeln. Das hat es auf jeden Fall gebraucht. Aber schlussendlich, also das klingt jetzt so nach streng und Arbeit, aber ich habe das etwas wahnsinnig Schönes gefunden. Und etwas, wo jetzt, also kann ich jetzt einfach auf uns sagen, das hat uns nicht voneinander weggebracht, sondern eigentlich zusammengebracht. Also wir haben wirklich zusammen an der gleichen Idee geschafft und sind total glücklich, dass das gegangen ist und dass es für uns beide Platz gehabt hat, für unsere beiden Berufe und für unsere beiden Ideen. Aber für uns beide ist es klar, das Wichtigste sind unsere Kinder und das ist die Familie. Und wenn ich da das Gefühl hätte, das kommt ins Wanken oder das stimmt etwas nicht, oder, dann wäre für mich klar gewesen, dann höre ich gerade auf. Also das ist für mich wirklich immer ganz klar gewesen und ich glaube für ihn auch. Also das ist uns echt das Wichtigste gewesen.
Also dann hörst du auf mit dem Beruf? Oder
dann schraube ich zurück. Also das hat es auch gegeben. Also wir beide haben auch Sachen nicht gemacht, weil wir gewusst haben, das geht nicht. Also ich habe jahrelang zum Beispiel kein Theater können spielen. Ich habe gewusst, wie soll ich denn das machen? Da bin ich ja jeden Abend weg. Also ich wollte doch meine Kinder ins Bett bringen und ich wollte doch da sein. Ich kann doch nicht einfach immer fehlen. Es ist mir so klar, dass das nicht geht. Und habe jahrelang wirklich nicht Theater gespielt. Irgendwann einmal habe ich gemerkt, ja, also die sind jetzt auch nicht so traurig, wenn ich mal ein paar Tage nicht mehr da bin. Und dann geht es dann wieder. Oder die Grossen haben auch auf die Kleinen schauen können. Wir haben ja wirklich recht einen Unterschied zwischen den zwei Ersten und Nummer 3 und 4. Und dann haben die Grossen schon auf die Kleinen geschaut und so. Und da habe ich probiert, sehr ringhörig zu sein und zu schauen, wann ist der Moment da, wo ich das machen kann. Oder ist es jetzt noch zu früh, geht es nicht. Ich wollte aber nicht sagen, dass ich alles richtig gemacht habe. Es hat auch Momente gegeben, wo ich gesagt habe, das hätte jetzt vielleicht gescheiter nicht. Oder das ist jetzt noch zu früh gewesen. Oder es hat mir leid, das ist jetzt vielleicht gleich so. Also man macht auch Fehler. Also da sind wir nochmal bei dem Thema. Man macht auch Fehler. Ich bin auch eine Anfängerin gewesen. Ich bin jetzt einmal Mutter. Im nächsten Leben mache ich es dann vielleicht noch besser.
Welchen Fehler würdest du nicht mehr machen?
Wow, das ist eine grosse Frage. Ich weiss jetzt nicht. Also einen konkreten Fehler. Also wann würde ich mir heute noch mehr Zeit nehmen? Noch mehr Zeit für meine Kinder. Also noch mehr Zeit vielleicht noch mehr anzuhören, wie es ihnen geht. Es hat einen Moment gegeben in meinem Leben, wo ich das Gefühl hatte, habe ich etwas Kleines verpasst bei der einen Tochter, wo es ihr nicht so gut gegangen ist. Und dann habe ich das Gefühl, da bin ich vielleicht zu wenig hinter ihr gestanden. Ich bin tendenziell eine Mutter, die Kinder recht lässt und bin nicht so, ich glaube, ich bin keine Helikopter-Mami. Also ich bin eher so in der Tendenz, jemand, der sagt, wir müssen selber schauen, selber Probleme auch lösen. Aber dort hat es jetzt einen Moment gegeben, zum Beispiel, wo ich denke, hätte ich mich ein bisschen einschalten als Mutter. Mhm. Aber sonst, wir haben alle unsere kleinen Bühlen und Kratzerli, also das gehört auch dazu. Und ich glaube, auch das macht meine Kinder stark. Also ich glaube, mein Job als Mutter ist nicht ihnen, jeden Stein aus dem Weg zu räumen, sondern sie müssen selber lernen, darüber zu hüpfen oder den Stein auf die Seite schieben. Sie müssen es selber machen.
Also nicht Helikoptering?
Ich glaube, ich bin es nicht. Ich hoffe es. Also ich bin sicher mehr Helikopter, als es meine Mutter war. Also wir sind eine Generation von Eltern, die sehr viel für unsere Kinder machen. Also, aber als Helikopter würde ich mich nicht bezeichnen. Also ich bin jemand, der sehr gerne Kinder auch gehen lässt, fliegen lässt. Ich habe mega Freude, wenn ich sehe, wie sie ihre Flügel ausbreitet und anfangen zu fliegen und selbstständig werden und das Leben entdecken und selber einen eigenen Charakter sind und spüren, dass sie jetzt selber Entscheidungen treffen und ihren Weg gehen. Also ich geniesse das sehr.
Mhm. Du hast vorhin gesagt, du willst ja auch Vorbild sein in der Gesellschaft, zum so ein Exempel statuieren. Hast du das richtig verstanden? Dass eben das
ist ein bisschen zu viel gesagt. Also du hättest dich vielleicht in die Politik dann noch müssen oder so. Also ein Vorbild nicht, aber ich kann mehr wollen, ich kann den Frauen Mut machen und sagen, also probieren es doch, also es geht doch. Und ich treffe ja immer wieder Frauen und ich denke, wow, also jetzt gerade zum Beispiel Ursula Nold, Präsidentin von der Migros, die auch 4 Kinder hat. Also und das ist heute eine von der Wirtschaftsführerinnen in unserem Land. Das ist schon sehr, sehr bewundernswert. Und das nimmt mich dann auch wunder, wie hat denn sie das gemacht? Also ich finde das nicht schlecht, wenn wir uns da ein bisschen austauschen und sagen, wie man so etwas kann oder auf was man sollte schauen, respektive auf was wichtig ist in diesen Moment und was dann vielleicht auch weniger wichtig ist. Und auch immer im Bewusstsein, dass auch ganz viel Glück dazugehört. Also wirklich, das ist mir extrem wichtig. Ich weiss, dass ich viel Glück gehabt im Leben. Ich habe zwar Chance gepackt. Ich habe viel geschafft. Ich bin sicher nicht einfach jemand gewesen, der darauf gewartet hat, dass das Glück vorbeispaziert. Aber ich weiss, dass ich Glück hatte. Und ich habe auch immer eine Familie gehabt, die mich unterstützt hat. Das macht natürlich auch wahnsinnig viel aus.
Eben, und ein Mann, wo du immer quasi dann die Sachen ausgehandelt hast. Und würdest du sagen, ist das so ein Erfolgsrezept? Dass man wirklich miteinander...
Ja, also
ins Kommunizieren kommt.
Im Tierreich würde man sagen, ein Weibli sucht sich einen Mann aus oder ein Männli aus, wo sie als guten Vater anschaut und sagt, dem seine Gene geben wir jetzt weiter. Vielleicht habe ich das im Unterbewusst auch gemacht. Also ich habe mir einen Mann ausgesucht. Also ist jetzt blöd gesagt, vielleicht hat der mich ausgesucht. Also ich habe einen Mann, der einfach ein super toller Vater ist, der einfach eine Lockerheit hat und eine Unverkrampftheit hat in so vielem im Leben, wo vieles einfach sehr einfach gemacht hat. Und das habe ich vielleicht unterbewusst so jemanden gesucht, wo ich gewusst habe, mit mir wird es, glaube ich, ein bisschen kompliziert. Ich habe einiges vor im Leben. Ich weiss, dass ich bei mir nicht nur einfach wird sein. Also muss ich jemanden haben, der mit dem umgehen kann.
Muss einen aushalten. Und ich habe gerade irgendwie am letzten Wochenende im Spiegel einen Artikel gelesen, der dann auf die Washington Post ist ja gleich zitiert hat und was wiederum gegangen ist, in Studien aufzuzeigen, dass immer mehr Frauen wieder zurück in ein häusliches Setting wollen, weil sie mit dem Druck, und ich zitiere jetzt da nur eine Studie, weil sie mit dem Druck nicht mehr umgehen wollen, überall auf allen Hochzeiten gleichzeitig immer irgendwie quasi müssen leisten.
Ja, verstehen Sie auch. Es ist ein riesiger Druck. Also je nachdem, was man macht, also was heute alles von einem gefordert wird, man muss immer toll aussehen, man muss fit sein, man muss schön sein, man muss erfolgreich sein, man muss studiert haben, man muss in der Gesellschaft jemand sein, dann muss man aber auch noch eine tolle Mutter sein, eine tolle Liebhaberin sein. Also, und das Gleiche kannst du im Fall auch vom Mann sagen. Also da muss ich immer sagen, das sind wir Frauen nicht anders als der Mann. Also ich beobachte das auch, dass der Mann heutzutage auch unter sehr grossen Erwartungsdruck steht und der sehr vieles erfüllen muss. Ich glaube, das ist unsere Zeit und das ist brutal. Ja, ich sage immer, am schönsten wäre, wir könnten einfach so Social Media abstellen. Das gäbe uns, glaube ich, eine wahnsinnige Ruhe.
Wäre das ein Schlüssel?
Ja, ich weiß doch nicht. Das ist natürlich eine abstrakte Idee, geht ja in dem Sinn nicht. Aber wir müllen uns schon zu mit sehr viel selbstgemachtem Druck. Also du lebst heute das Leben von anderen mit. Also du siehst heute immer alle Schockeseiten von den anderen Menschen und das macht doch einfach einen wahnsinnigen Druck. Also die Realität, die ungeschminkt ganz anders aussieht, siehst du eigentlich nicht. Du siehst ja von allen immer nur ein schönes, reiches, luxuriöses, tolles, gut drauf, mega schön. Es ist einfach, finde ich, etwas, wo psychologisch sehr schwer erträglich ist.
Wie gehst du mit dem um?
Ja, so wie die meisten. Also ich konsumiere es ja auch ein bisschen, aber es ist mir sehr bewusst und ich merke, dass etwas recht gärt in mir rein. Also so wirklich die grosse Lust, mal aufs Knöpfchen zu drücken und zu sagen, ich gehe aus dem ganzen Mist raus. Mm. Weil ich einfach merke, ich werde jetzt ein bisschen älter und dann fangst du an zu merken, dass deine Zeit endlich ist. Und dann sagst du ja, ich muss doch echt selber leben. Ich muss doch echt selber meine Erfahrungen machen. Ich möchte doch das reale Leben sehen und nicht auf den Teller von anderen schauen oder die Aussicht vom Berg von anderen oder den Sonnenuntergang von anderen. Ich will das selber sehen. Schön wäre es, wenn man das einfach so könnte machen. Ich bin natürlich auch noch nicht so und zehn, dass ich schon so weit wäre, aber ich merke, dass sie mir sehr gärt und ich mir sehr viel Gedanken darüber mache, was wir uns da so für eine Welt gebaut haben.
Oh, eigentlich noch nicht so lange existiert, oder? Vor 20 Jahren haben wir noch nicht mal
ein
Smartphone gehabt.
Genau, und wir haben es noch erlebt. Also ich bin ein Waldkind gewesen, ich habe mich gelangweilt als Kind. Ich weiss nicht, dass ich meiner Mama gesagt habe, Mami, mir ist langweilig. Und dann hat Mama gesagt, ja, dann mach halt irgendetwas. Und was hat man dann gemacht? Dann hat man sich irgendetwas einfallen lassen. Dann hat man angefangen, weiss ich was, mit WC-Rollen irgendetwas bauen. Oder man hat draussen sich etwas einfallen lassen mit Kindern. Man hat ein Spiel erfunden. Heute gibt es ja das gar nicht mehr. Langeweile, das, dann nimmst du halt einfach dein Smartphone und dann wirst du nie langweilig. Du kannst ja alles Mögliche machen. Du machst das App auf, liest die Zeitung, machst ein Game, machst Snapchat oder wie das
alles
heisst.
Aber wenn du sagst Knöpfchen drücken, dann meinst du das komplette Handy-Knöpfchen? Also eigentlich das ganze Handy?
Nein, das schon nicht. Also ich glaube, ohne Kommunikationskanal geht es schon nicht. Also das will ich auch. Das ist mir auch. Also ich glaube, ohne das geht es nicht. Aber Medienkanäle, wo ich sage, wo ein bisschen zur Selbstdarstellung dienen und eben zum Konsumieren vom Leben von anderen, wo ich mich frage, was soll das eigentlich, wieso machen wir das? Mhm. Aber ich bin auch nicht, also ich stehe nicht drüber, ich mache das auch, ich konsumiere es auch.
Wie gehst du mit dem Älterwerden um, auch in so einer Branche, wo dann so Jugend glorifiziert, jetzt gerade wenn man so...
Ja, also eben das... Ich denke, da tut man sich dann irgendwann mal wie so ein bisschen von alleine ein bisschen zurückziehen. Also das ist nicht lustig, wenn älter werden. Also ich habe kein Problem mit älter werden. Das wollte ich jetzt einfach mal sagen. Ich fühle mich wohl, wie ich bin und wer ich bin. Und mir geht es heute besser, glaube ich, als vor 20 Jahren, weil mir vieles ein bisschen wurscht ist. Also ich glaube, ich bin einfach einen Schritt weiter. Aber wenn man in der Öffentlichkeit steht, in dem Moment, wo du vor einer Kamera stehst und wo Bilder von dir sind, dann wäre es jetzt gelogen, wenn ich würde sagen, ja, da freue ich mich über jede Falte, die ich sehe. Und ich freue mich, dass ich schon so Augenringe habe. Also, nein, du willst gut aussehen. Logisch. Also von dem her ist es ein bisschen hart, finde ich, in der Öffentlichkeit älter zu werden. Also gerade als Frau. Und gerade wenn man jetzt sagt, man will jetzt da nicht, weiss ich, auf wie vielen Ebenen noch nachhelfen oder so, da habe ich jetzt nicht so Lust drauf. Das ist wirklich eine Herausforderung. Das ist wirklich eine Herausforderung. Aber mir geht es gut dabei. Ich probiere einfach einen Gedanken immer aufzuheben, wo ich sage, wenn du jetzt findest, du schaust ein Bild von dir an und sagst, ach, ich sehe ja wieder aus, wie wir das ja alle machen. Nein, ich sehe da nicht gut. Hä? Dann denke ich mir, hey, in 10 Jahren werde ich das anschauen und würde sagen, leck, was gibt dich darum, um nochmal so auszusehen. Ich probiere immer so zu überlegen.
Das ist der Trick.
Genau.
Das ist der Trick. Und wie gehst du mit deiner eigenen Sichtbarkeit um, jetzt gerade wenn wir so in dem Thema sind? Oder? Du bist jetzt über Jahrzehnte eine bekannte Persönlichkeit in der Schweiz. Man erlebt dich so von jung bis eben zum ein bisschen älter werden. Was verändert sich da grundsätzlich?
Mit mir? Wie ich mich verändere? Mhm. Für mich ist bekannt sein oder in der Öffentlichkeit stehen eigentlich per se nie etwas gewesen, was mich wahnsinnig interessiert hat. Ich habe diesen Job gerne gemacht. Ich hatte total Freude gehabt an dem, was ich gemacht habe. Und eine Nebenerscheinung von dem ist, dass man mich ein bisschen gekannt hat. Aber ich sage immer das Gleiche. Ich hatte einen Wahnsinnsschutz gehabt, weil ich am Fernsehen einfach anders ausgesehen habe. Ich bin dann föhnfrisiert und schön geschminkt und ich trage meine Brille nicht. Jetzt habe ich sie auch nicht an. Aber normalerweise trage ich eine Brille im Alltag. Also ganz viele Leute haben mich einfach nur schon mal gar nicht erkannt. Also so, dass ich mich einfach extrem normal und ganz alltäglich können bewegen konnte. Ich habe nichts nicht gemacht, weil ich das Gefühl hatte, jetzt kennt mich überhaupt nicht. Bis heute nicht und manchmal lacht meine Familie, weil wir kommen in ein Restaurant rein und ich merke es überhaupt nicht. Und sie sagen, ja, jetzt haben die alle Tuscheln, Frau Studer und so. Ich merke das gar nicht. Und wenn es so ist und mich mal jemand anspricht oder so, dann freue ich mich. Ich habe überhaupt kein Problem. Mein Gefühl ist, also dort würde es für mich eben aufhören. Also wenn ich das Gefühl hätte, ich kann nicht mehr normal leben oder ich muss mich anders geben oder ich kann nicht an einen Ort gehen, wo ich gerne will, weil ich mich gestört fühle, dann wäre es nicht mehr gut. Also dazu gehört eben auch, dass man sagt, es trägt es gleich. Ich sehe jetzt einfach nicht so gut aus. Ich bin jetzt gerade ungestrahlt, ich bin ungeschminkt. Und manchmal sehe ich es in den Augen der Leute, dass sie ja, mich so anschauen und sagen, die sieht aber auch besser aus am Fernsehen, also so in Natur. Dann denke ich, ist doch gut, dann sehen sie, dass das so ist. Ich bin ganz ein normaler Mensch. Und wenn sie 1,5 Stunden auf dem Maskerstuhl würden sitzen, dann sehe ich, dass sie auch so toll aus. Ich weiss doch, dass das gehört zu meinem Job. Und ich will aber ganz ein stinknormaler Mensch sein in meinem Privatleben. Und das kann ich zum Glück wirklich, weil es ist mir nicht so wichtig.
Ist das so ein Grundlebensmotto? Die Sachen nicht so wichtig nehmen?
Die wichtigen Sachen wichtig nehmen und die nicht so wichtigen Sachen nicht so wichtig nehmen, ja. Ich glaube, ich tue mir einen Gefallen, wenn ich also nochmal, ich bin eitel im Moment, wo ich in der Öffentlichkeit stehe. Da ist es mir nicht egal, wie ich überkomme und wie ich aussehe auch nicht. Aber im Privatleben bin ich ein recht uneitler Mensch und das möchte ich auch so behalten. Also das hat mich vielleicht auch so geerdet. Und dazu gehört übrigens, dass ich einfach sehr faul bin, auch in Sachen. Also darum bin ich ein bisschen uneitel. Also ich finde, das kommt mir nie in den Sinn, daheim meine Haare eine halbe Stunde zu föhnen und mich eine halbe Stunde zu schminken. Also das ist mir einfach Zeit zu schade. Das mache ich einfach nicht. Also das hat auch viel mit Faulheit zu tun, muss ich sagen.
Mhm. Darf ich gleich noch die Frage stellen, warum ist es denn nicht egal in der Öffentlichkeit?
Weil das dann wie so die öffentliche Sandra ist. Also ich finde, also ich bin da wie auch ein bisschen, also weiß auch nicht, da bin ich exponiert, da bin ich in meinem Job, da stehe ich für etwas und ich finde, das gehört dazu. Das ist so eine, das finde ich so eine Regel. Also das ist für mich immer schon klar gewesen. Es ist nicht mein Typ. Also ich glaube, wenn ich jetzt der Typ wäre von ich komme barfuß auf die Bühne und so, dann hätte ich auch einen anderen Weg gemacht. Ich bin schon von Anfang an nicht auf dem Dampfer gewesen. Das wäre komisch gewesen. Also zu meiner Art sein und zu gehört das, dass man, du kannst keinen Swiss Award moderieren und in Hudelfetzen kommen. Es gehört halt dazu, das ist eine Gala. Also das hat zu meinem Job gehört. Und dort ist es für mich cool. Dort mache ich das auch gerne und finde das auch lässig. Ich habe Freude, wenn ich gut aussehe. Also ist nicht so. Ich finde das lässig, dann fühle ich mich auch gut und dann fühle ich mich auch sicher. Aber im Privatleben, wie gesagt, da weiss ich, da bin ich in meinem geschützten Umfeld, da bin ich mit den Menschen, die ich gerne habe und die haben mich nicht gern, weil ich eine schöne Frisur haben oder irgendwie geschminkt bin, sondern die haben mich gern, weil ich einfach ich bin.
Das ist die Widmerei, wo wir uns Menschen widmet und auch immer mal wieder die grosse Frage vom Leben. Sandra, was oder wem widmest du dich ganz fokussiert in den nächsten paar Monaten, Augenblick?
Also in den nächsten paar Tagen werde ich mich wieder ein bisschen den Hazel widmen, weil wir gehen miteinander auf Schweden. Oh. Eine knappe Woche. Und freue mich sehr. Also ich bin wirklich nur das Anhängsel. Sie hat ein paar Auftritte in Schweden und hat mich gefragt, ob ich mitkommen würde. Und ich gehe wirklich nur als Freundin, als Assistentin, als Mama mit. Also ich schaue wirklich, dass es ihr gut geht.
Also das ist wirklich so, wie man es liest und hört von euch. Es ist wirklich eine tiefe Freundschaft.
Ja, das ist wirklich total schön. Ganz unerwartet, wirklich. So ein Nebengeschenk vom ESC, dass ich die Hazel kennengelernt habe und dass wir einfach, wir sind ja extrem verschieden vom Alter her. Sie könnte ja meine Tochter sein. Sie ist ganz ein anderer Typ als ich. Und trotzdem, wir schätzen einander und lernen voneinander. Also die Hazel ist zwar jünger als ich, aber die ist in vielem so viel reifer als ich. Da lerne ich wirklich von ihr. Und dann umgekehrt kann sie von meiner wirklich langen Erfahrung auch profitieren. Also es ist einfach etwas ganz, ganz Schönes und etwas, wo man vielleicht gar nicht in Worte fassen kann. Es ist einfach wirklich ganz enge und liebevolle Geschichte.
Sandra, schön, bist du da gewesen.
Danke auch vielmals.
Schön habt ihr euch Zeit genommen. Habt ihr mitgelost? Sind ihr dabei geblieben bis zum Schluss? Da in der Widmerei. Dem Podcast, wo wir uns Menschen widmet und den grossen Fragen vom Leben. Ich bin sehr gespannt, was ihr denkt, was ihr mitnehmt. Schreibt euch sehr gerne, wenn ihr mögt. Auch da unten in die Kommentarspalte von dem Podcast. Widmerei, das ist ein Podcast in der Zusammenarbeit mit CA Media, der CA Media Zeitungen und auch der CA Media Radiostationen. Produktion und Redaktion Selina Urich. Mein Name ist Dominik Widmer und ich freue mich, wenn ihr auch die nächste Folge hört. Jeden Sonntag mit Menschen, die etwas zu erzählen haben. Ich wünsche euch einen schönen Tag, gute Nacht und alles Liebe.